Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Begegnungen 2011, das ist das Motto für unsere Wiederholungsserie mit ausgewählten Reflexesendungen aus dem Jahr 2011. Heute begegnen wir Marshall McLuhan. Er wäre vergangenen Juli 100 Jahre alt geworden. Marshall McLuhan gilt als Gründervater der modernen Medientheorie. Er hat mit seinen Thesen in den 60er Jahren eine ganze Generation in Bann gezogen. Heute, im Zeitalter des Internets, haben sich viele von McLuhans Prognosen über die Zukunft der Medien erfüllt. Hören Sie nun Prophet unserer Gegenwart, Marshall McLuhan zum 100. Geburtstag, eine Sendung von Christian Gebhardt.
Beginnen wir mit einem Verriss. Das deutsche Wochenmagazin Der Spiegel schrieb im Jahr 1968 Folgendes über Marshall McLuhan.
Die Fragen, die Marshall McLuhan aufwirft, sind keine Scheinfragen. Seine Antworten aber sind von desolater Nichtigkeit. Scheinantworten, die von einem Scheindenken produziert werden. McLuhan betäubt den Leser mit zum Teil völlig abstrusen, durchweg unbewiesenen, unbeweisbaren Behauptungen.
So urteilte der Spiegel über Marshall McLuhan 1968, als McLuhan erstmals in deutscher Übersetzung vorlag. McLuhan, der gefeierte Professor aus Kanada, für den Spiegel ein Scheindenker, ein akademischer Hochstapler. Solche Kritik ist heute selten geworden. Der Name McLuhan steht für den Beginn der modernen Medientheorie. Von ihm stammt der viel zitierte Satz «The medium is the message», das Medium ist die Botschaft. Und er sah bereits in den 60er Jahren die Welt als Global Village, als globales Dorf, in dem die Menschheit dank neuer Technik näher zusammenrückt. Kein Wunder fällt heute, im Jahr, in dem Marshall McLuhan seinen 100. Geburtstag feiern könnte, immer wieder das eine Wort – Prophet. McLuhan als Prophet unserer Gegenwart, weil er vor 50 Jahren eine Welt beschrieb, die mittlerweile Alltag geworden ist. McLuhan gab Zukunftsprognosen etwa zum Computer oder, wie er in einem Interview von 1967 erklärte, Prognosen zur Zukunft der Bibliothek und des Buchs.
The possibility of recreating libraries has now become fantastically real. For example, all the books in the world can be put on a single desktop, 20 million.
Die Möglichkeit, Bibliotheken nachzubilden, ist heute auf fantastische Weise Realität geworden. Alle Bücher dieser Welt haben heute auf einem einzigen Computer Platz. 20 Millionen Bücher, dank Mikrofilm, auf einem einzigen Computer. Viele denken immer noch, Bücher sind gebundene Objekte aus Papier. Aber im neuen Zeitalter von Mikrofilm und Kopiermaschine hat das Buch eine völlig neue Bedeutung. Das Buch ist keine Einheit mehr. Das Buch ist ein Informationsservice.
The book is no longer a package. It's information service.
Bibliotheken auf dem Computer? Das Buch als reiner Datenservice? Solche Zukunftsvisionen haben den deutschen Spiegel damals nicht überzeugt. Für ihn war Marshall McLuhan nichts weiter als ein Wichtigtuer. Ein ganz anderes Bild zeigte sich jenseits des Atlantiks in Kanada und den USA. Hier war McLuhan in den 60er Jahren das Genie der Stunde. Ein Star-Intellektueller, ein Guru, einer, der mit Freud und Einstein verglichen wurde. McLuhan, eine Marke. Wirre Haare, brillanter Kopf, meisterhafter Redner. Exzentrisch und elitär, biedere Anzüge. Konservativ, streng katholisch. Viel gelesen, oft zitiert und glühend verehrt. Wo auch immer Professor McLuhan auftrat, die Gäste kamen in Scharen. Der McLuhan-Kenner und Literaturwissenschaftler Professor Philipp Schweighauser von der Universität Basel sieht den Grund für McLuhans damalige Popularität darin, dass er sich gut in Szene setzen konnte.
McLuhan kommunizierte auf allen Kanälen. McLuhan gab ein Playboy-Interview, ein sehr bekanntes, 1969, und erreichte damit eine relativ breite Leserschaft. Er war ständig auch in den damals neuen Medien, wie zum Beispiel im Fernsehen, präsent. McLuhan war also so etwas wie ein öffentlicher Intellektueller, der es auch verstand, seine Gedanken wirklich zuzuspitzen und die gewitzt und medientauglich auch rüberzubringen.
Ein Erfolgsrezept. McLuhan forderte und unterhielt sein Publikum gleichermaßen. Da war auch spontaner Beifall keine Seltenheit, wie dieser Ausschnitt aus einem Podiumsgespräch zeigt. McLuhan muss sich da die kritische Frage gefallen lassen, was er denn zu tun gedenke, um ernster genommen zu werden.
What do you think Marshall McLuhan ought to do if he wants to be taken more seriously in the world today?
Marshall McLuhan is taken far too seriously.
würde viel zu ernst genommen, antwortete McLuhan ironisch. Mit solchen Aussagen hatte er sein Publikum im Sack. Als Medienstar war McLuhan redegewandt und konnte seine Gedanken für ein breites Publikum herunterbrechen. Ganz anders war McLuhan der Akademiker. Seine wissenschaftlichen Texte und Bücher sind eigentliche Knacknüsse, sagt McLuhan-Kenner Philipp Schweighauser.
Die Texte, die sind äußerst komplex und anspielungsreich. McLuhan war ein Literaturwissenschaftler, der sich mit sehr, sehr komplexen Texten befasst hat. James Joyce war eines seiner großen Vorbilder. Und das widerspiegelt sich auch in seiner Arbeit, die doch in sehr komplexer Prosa geschrieben ist und sehr viel voraussetzt.
So war manchen von McLuhans Zeitgenossen auch nicht immer ganz klar, von was ihr Guru genau schrieb oder was er eigentlich genau tat. Dieser Unklarheit wollte das Playboy-Magazin auf den Grund gehen und lud McLuhan 1969 zu einem ausführlichen Interview. Und Playboy fragte, was viele nicht zu fragen wagten.
Marshall McLuhan, was tun Sie eigentlich?
McLuhan antwortete,
das frage ich mich manchmal auch. Ich mache Erkundungen, wobei ich nie weiß, wohin mich diese führen. Meine Arbeit ist ganz pragmatisch darauf ausgerichtet, unsere technologische Umwelt und ihre psychischen und sozialen Konsequenzen zu verstehen.
Und damit sind wir mittendrin im Denken von McLuhan. Er will die technische Umwelt, sprich die Medien, erkunden und herausfinden, wie sich diese Medien auf die Gesellschaft auswirken. Dieses Erkunden, dieses Suchen widerspiegelt sich auch in McLuhans Schreibweise. Seine Texte sind oft verschlungen und nehmen keine Rücksicht auf gängige akademische Regeln. Das spaltete den traditionellen Wissenschaftsbetrieb, sagt Philipp Schweighauser.
McLuhan hat in der Wissenschaftsgemeinde gerade durch seine populärwissenschaftlichen Zugänge polarisiert. McLuhan wollte sogenannte Sondierungen machen und kein systematisch-wissenschaftliches System erstellen. Er sagte auch so Dinge, wenn er kritisiert wurde nach einem Vortrag, «You don't like those ideas, I got others.» Sie mögen diese Idee nicht, ich habe andere. Also er war auch immer bereit, Versuchsballone zu starten. Und das Ergebnis war eben zwar zugänglich, gerade in Interviews, für ein allgemeines Publikum, aber eben nicht systematisch-wissenschaftlich begründet.
Trotz seines ungewöhnlichen Zugangs kamen die Wissenschaften bald nicht mehr um McLuhan herum. Sein Aufstieg als Medientheoretiker begann Anfang der 60er Jahre.
Bis 1962 war McLuhan ein ziemlich unbekannter Literaturwissenschaftler an der University of Toronto. Und 1962 publizierte er dann in The Gutenberg Galaxy, wo er unter anderem den Begriff vom Global Village begründet hat, und 1964 kam dann Understanding the Media, the Extensions of Man raus, wo eben sein bekanntestes Zitat herkommt: The medium is the message, das Medium ist die Botschaft, und damit begann eigentlich sein großer Medienruhm.
McLuhans Buch Understanding Media wurde fortan zur Bibel der Intellektuellen. Der darin enthaltene Satz «The medium is the message» hatte sich schlagartig ins Bewusstsein der aufkeimenden Popkultur eingebrannt. In diesem Satz steckt der Kern von McLuhans medientheoretischem Ansatz.
Mit «Das Medium ist die Botschaft» wendet sich McLuhan ab von gängigen Arten, die Medien zu verstehen, die sich meistens auf den Inhalt fokussieren, der kommuniziert wird. Das interessiert McLuhan nicht oder es interessiert ihn weniger, und stattdessen fokussiert er auf das Medium selbst.
Statt sich also mit dem Inhalt, etwa dem Inhalt einer Fernsehsendung, zu beschäftigen, richtet McLuhan seinen Fokus ganz auf das Medium.
Und er fokussiert, um das noch ein wenig spezifischer zu machen, er fokussiert auf die Materialität und Medialität des Mediums. Ihn nimmt also Wunder, wie Medien beschaffen sind und was ein Medium zu einem Medium macht. Und ihn interessiert dann ganz besonders die gesellschaftliche Funktion der Medien. Was für Auswirkungen sie sowohl auf die Psyche des Individuums haben, als auch auf ganze Gemeinschaften.
Wenn McLuhan über die Auswirkungen von Medien schreibt, dann hat er immer die ganze Kulturgeschichte vor Augen. Besonders interessieren McLuhan jene Zeitabschnitte, die von medialen Umbrüchen geprägt sind. Ein zentraler Umbruch dieser Art war für McLuhan die Erfindung des Buchdrucks. das gedruckte Buch, veränderte die Gesellschaft radikal. Erst mit dem Buch, so McLuhan, sei etwa die Reformation, eine standardisierte Sprache oder auch die Industrialisierung möglich gewesen. Doch trotz solcher Errungenschaften ist für McLuhan die Ära des Buchs problematisch.
Weil sie einem unserer Sinne das absolute Primat verliehen hat, dem Sehsinn. Und was damit endet, mit dem Buchdruck, ist die mündliche Kultur.
Diese mündliche Kultur kommt erst, so McLuhan, im 20. Jahrhundert wieder zurück. Neue Medien wie Telefon, Radio und Fernseher haben das Buch als primäres Medium verdrängt. Mit ihnen bricht ein neues Zeitalter an, das elektrische Zeitalter.
Eigentlich ist es im gewissen Sinne ein Rückschritt hin zu einer mündlicheren Kultur. Und McLuhan ist dem durchaus auch positiv gegenüber eingestellt. Er redet hier von einer Retribalisierung, also wieder zurück zu einer Kultur der Stämme. Man könnte hier vielleicht an Woodstock denken. Und ich denke, McLuhan dachte durchaus auch daran. Und natürlich auch eine neue Vermündlichung der Kultur.
Im elektrischen Zeitalter also stecken die Menschen nicht mehr einsam hinter den Büchern. Stattdessen fördern die neuen Medien den gegenseitigen Austausch, auch über große Distanzen hinweg. Zum Beispiel mit dem Telefon.
Das Telefon ermöglicht uns eben eine relativ unvermittelte Kommunikation über sehr, sehr weite Distanzen. Wir haben also das Element des Mündlichen einerseits und andererseits haben wir die Kommunikation über sehr, sehr weite Distanzen. Zum Beispiel E-Mails. Wir können das bei E-Mails jetzt auch sehen heutzutage. E-Mails sind ja irgendwie, das sagen Sprachwissenschaftler, in der Mitte auf dem Kontinuum von mündlicher zu geschriebener Sprache. Sie haben sehr, sehr viele mündliche Elemente. Das wäre dann auch eine Folge dieser elektrischen Kultur.
Telefon und E-Mail, mit diesen neuen Medien ist die Welt zu einem Dorf geworden, zu einem globalen Dorf. Und auch wenn McLuhan hoffnungsvoll auf diese Veränderungen blickt und die wiedererlangte Mündlichkeit begrüßt, sieht er in diesem neuen Zeitalter auch Potenzial für Konflikte.
Wenn er vom globalen Dorf spricht, dann redet er sogar von Terror. Jeder kennt jeden, jeder kommuniziert mit jedem, es ist extrem dicht. Und wenn man in einem kleineren Dorf aufgewachsen ist, dann weiß man ja, dass das durchaus auch zu Konflikten führen kann. Und wenn man diese Konflikte im Auge behält, dann weiß man, dass die Ausweitung des Dorfes auf die ganze Welt vielleicht ein riesiges Konfliktpotenzial hat. Und wie gesagt, McLuhan verwendet dafür auch den Begriff Terror.
Ein Terror ist das globale Dorf für McLuhan deshalb, weil der Mensch plötzlich auf allen Sinnesebenen angesprochen wird. Die neuen Medien verlangen Tast-, Hör- und Sehsinn zugleich und sie fordern einen aktiven Benutzer. Damals diente McLuhan der Fernseher als Beispiel. Heute macht das Internet dies deutlich. Wir tippen, klicken, streichen über Touchscreens, betrachten gleichzeitig Bilder und kommunizieren auf Facebook, während wir via Skype einen Videochat führen. Nun, das Internet kannte McLuhan freilich nicht, aber er kannte den Menschen und dessen Reaktionen auf Neues. Der Mensch würde, so McLuhan, kulturelle Umbrüche nur schwer bewältigen, weil sich unsere Denkmuster nicht schnell genug anpassen. Die Folgen? Verwirrung, Hilflosigkeit und ein Festhalten am Alten, das scheinbar Sicherheit bietet. Doch jammern über das Neue, das ist für McLuhan keine Option, wie er im Playboy-Interview sagt.
Anstatt sich in eine Ecke zu verkriechen und darüber zu jammern, was die Medien mit uns anstellen, sollte man zur Attacke blasen und ihnen in die Elektroden treten.
Und was meint McLuhan damit? Philipp Schweighauser erklärt.
Also zuerst mal ist zu sagen, dass das in die Elektroden treten natürlich ein schönes Beispiel ist, genau für McLuhans Stil, sein sehr, sehr zugänglicher, witziger Stil, der auch viel zu seiner Popularität beigetragen hat. McLuhan ist in großem Maße ein technologischer Determinist und die Frage bei ihm ist immer, ob er das als etwas Positives oder als etwas Negatives anschaut. Man könnte sagen, in die Zukunft gewandt, es ist wunderbar, wenn der Buchdruck oder das Fernsehen eine neue Gesellschaftsordnung hervorbringt. Oder es könnte schrecklich sein. Und bei McLuhan sind wir immer irgendwo dazwischen. Was für ihn ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir die Veränderungen, die die neuen Medien bringen, wahrnehmen müssen. Und für McLuhan sind es die Künstler und die Wissenschaftler, die diese Veränderungen wahrnehmen und auch kritisch kommentieren können.
Und genau hier in der kritischen Reflexion sieht McLuhan seine Rolle als Wissenschaftler. Inwiefern diese neuen Medien positiv oder negativ sind, darüber ist McLuhan gespalten. In seinen Büchern finden sich ebenso viele Stellen, die auf das eine oder das andere hinweisen. Trotzdem, für Philipp Schweighauser überwiegt McLuhans kritische Haltung.
Ich persönlich sehe McLuhan stärker als Pessimisten, als Optimisten. Das mit den in die Elektroden treten, die Attacke, die er blasen will auf die neuen Medien, ich denke, das ist stärker noch im Zentrum seines Denkens. Er mahnte auch seinen Sohn Eric, dass seine Großkinder, also Erics Kinder, nicht Fernsehen gucken sollten. Was doch interessant ist für einen der Begründer der modernen Medientheorie.
McLuhans persönliche Haltung mochte kritisch sein. Der Euphorie um seine Person tat dies keinen Abbruch. Bereits 1963 bezog er in Toronto das Universitäre Zentrum für Kultur und Technologie. Extra für McLuhan gegründet, war es damals ein weltweit führendes Zentrum der jungen Disziplin Medienwissenschaften. Von diesem Zentrum aus eroberte Kanadas intellektueller Komet, wie das Time Magazine titelte, den amerikanischen Kontinenten. McLuhans Thesen und Merksätze verbreiteten sich inflationär. So inflationär, dass sie in der Kürze zu Klischees wurden. Dieser Tendenz begegnete McLuhan einmal mehr mit Ironie. 1967 veröffentlichte er das Buch «The Medium is the Massage», also «Das Medium ist die Massage», ein Wortspiel mit dem berühmten Satz. Der Titel war ein Renner und das Buch ging rund 1 Million Mal über den Ladentisch. Ein Erfolg, den das Plattenlabel Columbia Records dazu veranlasste, sogar eine Tonaufnahme des Buchs zu produzieren. Ein wilder Mix aus McLuhans Reden und Musik aus den 60ern, vermischt mit Tönen und Stimmen.
The medium is the massage.
Yeah, what then?
Professor McLuhan.
Our time is a time for crossing barriers, for erasing old categories, for probing around. When two seemingly disparate elements are imaginatively posed, startling discoveries often result.
One, two, 1, 2, 3, 4.
Eine Spielerei und sicher auch ein Marketing-Gag. Doch wie lange noch konnte sich die Marke McLuhan halten? Tatsächlich machte sich mit dem Anbruch der 70er Jahre ein Gefühl der Übersättigung breit. Der Hype schien langsam vorbei und so rasant McLuhans Aufstieg war, so schnell kam nun der Fall. Was war geschehen? Eine neue Biografie geht dieser Frage nach. Verfasst hat sie der kanadische Autor Douglas Copeland. Copeland sieht mehrere Gründe für McLuhans Abstieg. Zum einen hätten sich die Zeiten geändert, schreibt er. Die politische Aufbruchsstimmung der 60er war vorbei und McLuhans Visionen verloren allmählich ihren Glanz. Auch McLuhan selbst war angeschlagen. Er musste sich einer Gehirnoperation unterziehen, von deren Folgen er sich zeitlebens nie mehr ganz erholt hätte. Wie Douglas Copeland zusammenfasst, der Mann war müde. Woody Allen war es, der 1977 McLuhan nochmals zu einem großen medialen Auftritt verhalf. Woody Allen konnte McLuhan zu einem Gastauftritt in seinem Film Annie Hall überreden. Die Szene im Film beginnt mit Woody Allen in einer Schlange vor der Kinokasse. Hinter ihm ein Mann, der seine Begleiterin mit akademischen Phrasen beeindrucken will. Als dann auch noch der Name McLuhan fällt, platzt Woody Allen den Kragen.
Wie kommen Sie dazu, über Marshall McLuhan zu reden? Sie haben doch überhaupt keine Ahnung von Marshall McLuhan.
Das will ich Ihnen sagen, weil ich nämlich Vorlesungen an der Columbia-Universität halte über Fernsehen, Medien und Kultur. Und ich glaube, ich interpretiere Mr. McLuhans Standpunkt präzis bis ins letzte Detail.
So, glauben Sie, ja. Da bin ich aber gespannt. Ich habe nämlich Mr. McLuhan zufälligerweise gerade hier. Darf ich bitten, Mr. McLuhan? Kommen Sie her.
Ich habe gehört, was Sie gesagt haben.
Und?
Sie haben keine Ahnung von meiner Philosophie. Sie legen mich absolut diametral aus. Wie Sie überhaupt an eine Universität gekommen sind, ist mir völlig schleierhaft.
Wenn es doch einmal so im Leben wäre.
McLuhan, der einstige Star, dient Woody Allen gerade noch zur Pointe. Aber auch an der Universität war McLuhans Abstieg offensichtlich. 1979, ein Jahr vor seinem Tod, kam McLuhan zum Semesterbeginn in seine erste Vorlesung und stellte fest, nur gerade 6 Studenten haben sich für seinen Kurs eingeschrieben. Denker aus Frankreich gaben nun den Ton an und wer am Puls der Zeit sein wollte, las Michel Foucault oder Jean Baudrillard. Auch innerhalb der Medienwissenschaften hätten sich die Perspektiven geändert, sagt Philipp Schweighauser von der Universität Basel.
Was es sicher gibt in der Medienwissenschaft, gab in der Medienwissenschaft der Zeit, ist eine Hinkehr zu, sagen wir, stärker empirischen Methoden und damit auch Methoden, die stärker Wissenschaftlichkeit beanspruchen. Und da sind natürlich McLuhans halbwissenschaftliche und manchmal auch überzogenen Statements als sehr problematisch eingestuft worden. Also ich denke, die Verwissenschaftlichung der Medienwissenschaft, nicht unbedingt der Medientheorie, sondern der Medienwissenschaft, hat durchaus auch zu einem Verlust des Status von McLuhan geführt.
An Silvester 1980 verstarb McLuhan an den Folgen eines Schlaganfalls. Damit verglühte der Komet McLuhan endgültig und seine Thesen gerieten in Vergessenheit. Sie hören deres zwei Reflexe zum Medientheoretiker Marshall McLuhan. Und heute, gut 30 Jahre nach McLuhans Tod, ist der Theoretiker wieder aktueller denn je. Die Gründe dafür liegen in seinen prophetischen Aussagen von damals. In den 60ern verkündete McLuhan das globale Dorf, aber erst in den 90ern mit dem Internet wurde dieses globale Dorf auch wirklich fassbar. Gleichzeitig mit der Verbreitung des Internets holten auch die Universitäten McLuhans Thesen wieder aus den Schubladen. Für McLuhan-Spezialist Philipp Schweighauser war es einerseits der deutsche Medientheoretiker Friedrich Kittler, der McLuhan wieder ins akademische Bewusstsein rief. Andererseits ein Buch zweier US-Amerikaner.
Aber vielleicht am wichtigsten für die Wiederentdeckung von Marshall McLuhan war ein Buch von J. David Bolter und Richard Grusin, das heißt Remediation, das heißt Understanding New Media. Und da wurden McLuhans Thesen nochmal darauf abgeklopft, wie tüchtig sie denn sind, um neuere Medien zu erklären.
Die beiden Wissenschaftler sind dabei vor allem an einer These McLuhans interessiert.
Bolter und Grusin stützen sich in erster Linie auf ein Zitat von McLuhan, das wir bis jetzt noch nicht angeschaut haben. Und das ist, der Inhalt jedes Mediums ist immer ein anderes Medium. Also die These, dass neuere Medien ältere Medien nicht einfach ersetzen, sondern immer in sich aufnehmen, transformieren, umfunktionieren, eben remedialisieren.
Für diese sogenannte Remedialisierung ist das Internet ein Paradebeispiel.
Gerade das World Wide Web wird von Bolter und Grusin als Remedialisierungsschwamm bezeichnet. Also eigentlich ein Medium, das wie ein Schwamm wirkt und alle anderen Medien in sich aufsaugt. Das World Wide Web ist über YouTube sowas wie Fernsehen, es ist über E-Mail sowas wie der Brief. Internetradio ist auch wieder eine Form der Remedialisierung von Radio und so weiter und so fort.
Das Internet also als Gehäuse, das Texte, Radio oder Fernsehen vereinigt. Dies hat McLuhan bereits 1962 beschrieben, als er eine Prognose des nächsten Mediums gab. In wenigen Sätzen nimmt er vorweg, was wir heute täglich nutzen. Google, YouTube, Wikipedia, E-Mail. Das alles steckt in diesen prophetischen Sätzen von 1962.
Das nächste Medium, was immer es ist, wird das Fernsehen als Inhalt mit einbeziehen und es in eine Kunstform verwandeln. Der Computer als Forschungs- und Kommunikationsinstrument könnte die Recherche von Informationen steigern. Der Computer könnte die Zentralbibliotheken in ihrer bestehenden Form überflüssig machen und in einen privaten Anschluss umkehren, über den individuell zugeschnittene Informationen sofort und für Geld abgerufen werden können.
McLuhan beschreibt also ein neues Medium, das den Fernseher mit einbezieht. Ein Computer zur Forschung und Kommunikation, ein Computer auch, der genau jene Information bereithält, die man individuell benötigt. Was sich 1962 noch als Science Fiction anhören musste, liest sich heute wie Sätze eines Propheten. Doch für den McLuhan-Kenner Philipp Schweighauser ist es zu einseitig, wenn man heute McLuhan ausschließlich als Propheten des Internets feiert. Für ihn gibt es beide Seiten.
Es gibt die, die McLuhan als Propheten des Internetzeitalters sehen und das auch abfeiern. Und es gibt andererseits auch die, die McLuhan als einen sehr, sehr düsteren Propheten einer schlechteren Zukunft sehen. Und das hält sich so ein bisschen die Waage. Ich denke, es kommt darauf an, wo man hinschaut. Wenn man mehr in die Wissenschaft schaut, denke ich, kommt stärker sein vielleicht düsterer Zug zum Tragen. Wenn man in die populärwissenschaftliche Verarbeitung seiner Thesen kommt, dann überwiegt meistens die Euphorie.
Und in dieser allgemeinen Euphorie geht eines häufig unter. McLuhan hatte eine sehr widersprüchliche Einstellung zur Zukunft. Dies wird auch im berühmten Playboy-Interview deutlich. Angesprochen auf seine persönliche Meinung zur Zukunft, sagt McLuhan:
Wenn Sie mich unbedingt auf meine eigene, subjektive Reaktion festnageln wollen, muss ich gestehen, dass ich diese Umwälzungen überhaupt nicht mag und damit sehr unzufrieden bin. Der ganze Prozess der Veränderung widert mich an.
Deutlicher kann man es nicht sagen. Doch McLuhan, ganz Freund von Widersprüchen, sagt im selben Interview auch das Gegenteil. Schon nur ein paar Sätze später stimmt er einen ganz und gar enthusiastischen Ton an.
Ich persönlich setze großes Vertrauen in die Robustheit und Anpassungsfähigkeit des Menschen und sehe gespannt und voller Hoffnung in die Zukunft. Wir stehen, meiner Meinung nach, an der Schwelle zu einer freieren und aufregenderen Welt.
Hoffnung einerseits, große Abneigung andererseits. McLuhan war über die digitale Zukunft gespalten. Ähnliche Diskrepanzen könne man auch heute gegenüber dem Internet häufig beobachten, wie Philipp Schweighauser sagt.
Es gibt einerseits große Euphorie, man denke an die Bezeichnung Facebook-Revolution, die gebracht wird für die Revolution im Mittleren Osten. Man denke daran, dass sehr, sehr viele Apostel des Internets halt dessen demokratisierende Wirkung hervorheben. Wenn man auf dieser Ebene argumentiert, dann kann man sicher sagen, dass das Internet McLuhans humanistischere Visionen vielleicht bis zum gewissen Grade erfüllen hilft. Andererseits ist es ja schon auch so, dass es zum einen einen sogenannten Digital Divide gibt, einen digitalen Graben, es hat eben nicht jeder Zugang zum Internet. Und man sieht ja auch, dass das Internet wahrlich nicht nur für demokratischen Fortschritt gebraucht wird, sondern auch für sehr, sehr handfeste ökonomischen Interessen.
Die Kritik am neuen Medium unterscheidet sich nicht groß von jener Kritik, die bereits McLuhan beschrieb. Kulturpessimisten etwa, die das Buch bedroht sehen. Diesmal nicht durch den Fernseher, sondern durch die Digitalisierung. Andere sind vom Internet überfordert oder beklagen die ständige Verfügbarkeit durch E-Mail und Handy. Ausdruck davon ist eine ganze Reihe von Büchern, geschrieben von Menschen, die den Stecker gezogen haben und ihre Erfüllung im analogen Leben suchen. Doch genau solch rückwärtsgewandte Haltungen lehnte McLuhan ab. Für manche mag das globale Dorf tatsächlich der prophezeite Ort des Terrors sein, sich aber einfach davon abzuwenden und den Stecker zu ziehen, ist keine Lösung. Wie sagte doch McLuhan, wir müssen uns mit den Medien konfrontieren, ihnen in die Elektroden treten. Wie dies geschehen soll, steckt in McLuhans Schriften. Und obwohl McLuhan auf konkrete Rezepte verzichtete, schrieb er stets mit einem Ziel: seinen Lesern einen emanzipierten Umgang mit den neuen Medien aufzuzeigen. Darin, so Philipp Schweighauser, liegt denn auch ein wesentlicher Verdienst von Marshall McLuhan für die Gegenwart.
Wir können von ihm lernen, das Augenmerk auf die gesellschaftlichen Funktionen von Medien zu lenken, statt auf die Botschaften, die über die Medien vermittelt werden. Auf die Veränderung von sozialen Strukturen, auf die psychische Veränderung, die Medien bewirken. Denn wenn wir das nicht tun, dann laufen wir Gefahr, dass die negativeren Effekte der Medien, die McLuhan beschreibt, eintreffen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.